Pro Horse Talk.
Für mich ist immer noch bei aller Working-Begeisterung, wenn ich in Vielseitigkeit-Strecke geritten bin, dieser flotte Galopp und über Hindernisse dann einfach das zu überwinden, dieses Freiheitsgefühl, volle Kanne vorwärts und egal was einem im Weg kommt, überwinden, das ist, glaube ich, also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wie ich als Pferd wäre, würde ich so über die Weide galoppieren wollen und das irgendwo drüber springen, also und das in relativ freien Willen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Gernot Weber. Hi Gernot.
Hallo.
Wir fangen jetzt in dem zweiten Teil wirklich an, intensiv über Working Equitation zu sprechen. Ich habe schon mal mit Mietje Hinz-Peter darüber gesprochen, aber wir fangen trotzdem einfach mal ganz kurz vorne an. Was ist Working Equitation? Wie würdest du das Leuten erklären, die noch nichts davon gehört haben?
Ich habe das ja schon oft auf der Messe aufgesagt, den Spruch. Deswegen. Also Working Equitation kommt aus den südeuropäischen Ländern, in denen bis heute eben Arbeitsreitweise noch mit dem Pferd im Feld vorhanden ist. Diese echten Arbeitsreiter belächeln uns eigentlich inzwischen ein bisschen, weil daraus auch eine Sportdisziplin sich entwickelt hat, die nicht mehr so viel mit der Arbeit im Campo, im Feld tatsächlich zu tun hat. Aber man hat sich eben in den verschiedenen Ländern ja auch schon Sportdisziplinen, sage ich mal, ausgedacht oder haben sich entwickelt in Portugal, Spanien, Frankreich und Italien. Und so hat man, um sich international auch miteinander messen zu können, diese Working Equitation-Idee praktisch ausgedacht, ein gemeinsames Reglement aus den unterschiedlichen Ländern, federführend eigentlich von Portugal, das sehr vorangetrieben haben, auch natürlich um die Lusitanos damit zu bewerben, die natürlich besonders gut auch dafür geeignet sind. Und so ist unter, sag ich mal, portugiesischer Federführung dieser Name Working Equitation, also Arbeitsreitweise, entstanden, die in den einzelnen Ländern, Monte del Lavoro in Italien oder in den anderen Gebieten, einfach ihre eigenen Reitsportdisziplinen haben. Die Doma Vaquera zum Beispiel in Spanien, die ja eine reine Dressurprüfung ist. In Spanien gibt es eigentlich kein Trail, sondern gibt es eine Dressurprüfung und eine Rinderprüfung, den Arcosi de Ribo. Also da haben sich unterschiedliche Sachen entwickelt und so hat man sich ein internationales Reglement ausgesucht, das heute Working Equitation ist. International nur auf M-Niveau praktisch, wie man es kennt, wenn man auf N-Skala jetzt M-Niveau, zweihändig mit beginnenden fliegenden Wechseln für Jugendliche und Masterclass, höchste Ausbildung praktisch S, einhändig geritten mit Pirouetten, Sehenwechseln, so vom Ausbildungsprinzip her. Bestehend immer aus vier Disziplinen: Dressur, Dressur-Trail, Speed-Trail und Rinderarbeit. Also sehr vielseitig. Und das hat sich dann eben in den einzelnen Ländern nochmal weiterentwickelt, sodass wir hier in Deutschland Working Equitation als eine umfassende Reitsportdisziplin verstehen, von der Vierzügelklasse über EALMS, also unterschiedliche Anforderungen in unterschiedlichen Disziplinen. Der Speed und die Rinder kommen erst ab der Klasse L dazu, also E und A, weil das Pferd noch gar nicht so weit ist, so schnell zu reagieren, diese Anforderungen im Speed zum Beispiel auch zu bewältigen, eben noch nur Dressur und Trail und dann ab L eben alle Disziplinen. Das ist eigentlich Working Equitation Deutschland heute.
Also es ist eine Arbeitsreitweise aus verschiedenen europäischen Kulturen, kann man so sagen.
Ja, genau. Weiterentwickelt. Die alle ähnlich, deutlich ähnlicher, sage ich mal, eine dressurmäßige Ausbildung haben, als das jetzt im Western zum Beispiel ist. Also deswegen unterscheidet sich die Working extrem vom Western, eigentlich von der Grundausbildung oder Ausbildungsidee, aber nicht in Bezug auf ein rittiges und gymnastiziertes Pferd, aber in der Präsentation des Pferdes.
Aufrichtung, Anlehnung.
Genau. Konstante Anlehnung, hohe Aufrichtung, eben starke Präsentation des Pferdes, sich auch selbst zu präsentieren, das Pferd.
Genau. Also was sehr ähnlich ist die Rinderarbeit, kann man so sagen.
Kommt man sich sehr viel ähnlicher.
Genau. Und wir haben ein paar ähnliche Elemente im Trail, im normalen. Ja. Und wir haben halt diese Western Riding und Super Horse mit fliegenden Wechsel. Das kann man so ein bisschen.
Ja.
Und ich glaube, wir Westernreiter haben zum Teil einen Vorteil, weil wir das einhändige Reiten kennen.
Ja.
Ne? Wenn du aus dem Western kommst, so richtig. Ich glaube, das ist ja die Kunst für die Dressurreiter, das ist ja Dressur für die ist Peanuts. Aber dass die mal einhändig reiten. Ne? Ja. Und so hat ja jeder seine Herausforderungen damit. Ne?
Hängt so ein bisschen auch zusammen, ich sag mal, dem Alter der Reiter. Also zum Beispiel einer meiner Trainer, der Lothar, der ist auch noch einhändig in seiner Ausbildung geritten.
Im Klassischen.
Also, genau, für seine Meisterprüfung ist er einhändig geritten.
Ja.
So, also das war deutlich vielseitiger damals. Also es hat sich ja jetzt auch die Reitsportprüfung, die Reiterzeichen spezifisch und so weiter, gab es ja früher gar nicht alles. Da musste jeder Dressuren springen können.
Ja, ja,
das
ja.
war ein Standard einfach, dass man auch über einen Ochser mal kam. Heute ist das, was sagt der Dressurreiter, wenn ein Strohhalm auf dem Boden liegt, Achtung, sprungfrei. Ja.
Spezialisiert.
Also, ja.
Ne? Ja, dann lass uns doch mal vorne anfangen. Also, ich habe ja ein fünfjähriges Pferd, möchte nächstes Jahr vielleicht erstmal im Leben eine gehen. Was kommt denn in so einer L-Dressur auf mich zu?
Also die L-Dressur bietet dir die Möglichkeit, das erste Mal entweder mit zwei Paar Zügeln zu reiten, Kantaro-Unterleger, oder aber auch mit dem Kimmelweg. Also das heißt, du hast das erste Mal Möglichkeit, mit Hebelwirkung im Gebiss zu reiten.
Springkandare?
Genau, Springkandare. Aus dem Grund, weil es natürlich Aktionen gibt, die du einhändig bewältigen sollst. Und einhändig kann ich mein Pferd sehr schlecht beizäumen.
So. Durchs Genick stellen?
Durchs Genick stellen. Das bedeutet, wenn du an das Tor hinreitest und dann das Tor zum Beispiel öffnen und schließen sollst, dann gelingt das kaum, wenn du eben nur eine Trense in der Hand hast. Manche Pferde sind nun super leicht im Gebiss und geben dann trotzdem so nach, aber das ist schwierig. Deswegen zweihändig mit Trense muss das Pferd eigentlich da mal ans Gebiss ranreiten, durchs Genick reiten. Durch die Hebelwirkung jeglicher Form von Kindkette habe ich das Pferd in der Beizäumung und kann dadurch eben auch einhändig ein Tor öffnen und schließen oder Lektionen reiten, mit der Gerotscher reiten zum Beispiel und dabei das Pferd beigezäumt zu halten. Deswegen gibt es manche Hindernisse auch nicht in den kleineren Klassen schon oder die Anforderungen sind etwas anders, aber das ist die Idee praktisch ab Klasse L. Und dann kommt auf dich zu Schritt, Trab, Galopp, Außengalopp, Volten und die Möglichkeit, schon fliegende Wechsel zu reiten. Der Sprung von der L auf L und M ist einfach groß, weil ich habe einmal einen Parcours ganz ohne Wechsel und einmal mit fliegenden Wechseln. Deshalb gibt es inzwischen die Möglichkeit, dass du in dem Hindernis entscheiden kannst, ob du das mit einfachen oder fliegenden Wechseln reiten möchtest. Wirst dann aber, wenn du einen fliegenden zeigen willst, genauso scharf bewertet, als würdest du eine M oder eine S reiten. Also dann musst du halt auch die Qualität zeigen können. Aber du hast die Möglichkeit, manche Pferde wechseln extrem leicht und dann tust du den mit den einfachen Wechseln einfach sehr, kommst immer wieder aus dem Fluss raus, das ist eigentlich eher eine Schwierigkeit für die. Manche Pferden fällt sehr leicht, deswegen beide Optionen, beides zeigen zu können.
Aber sonst müsste der Wechsel über Schritt geritten werden?
Genau. Galopp, Schritt, drei Schritte, Dritte im Schritt und wieder angaloppieren.
Okay, und Traversale war irgendwas drin oder Schenkelweichen?
Schenkelweichen ist mit Sicherheit drin. Ich denke, ich weiß nicht genau, bin da eine Aufgabe schon. Es haben sich jetzt auch neue Aufgaben. Ich bin jetzt 2 Jahre nicht mehr vorstellen. Ich kenne die Ausgaben nicht ganz auswendig. Vor allem, ich bin noch nie in meinem Leben eine L geritten. Das muss ich zugeben. Weiß ich nicht, die Lektion. Aber ich denke mal, die Traversale könnte schon drin sein. Vielleicht Schritt oder Trab. Aber Galopptraversalen kommen mit Sicherheit erst ab der M.
Gibt's denn da irgendwo so einen Katalog oder so eine Seite, wo die ganzen Aufgaben sind, wo man sich das durchlesen kann?
Genau, Working Equitation Deutschland e.V., also der Verein, der den Sport in Deutschland praktisch federführend betreibt und vorantreibt, hat eine Webseite, auf der alle Aufgaben zu finden sind, die man sich runterladen kann und anschauen kann. Und auch alle Anforderungen für den Trail, für den Speed Trail, welche Hindernisse da drin sein könnten.
Okay, und auch für man weiß, was man üben muss.
Genau.
Und E und A ist dann zweihändig in der Wassertrense. Da darfst du dann nicht in Kandare reiten.
Genau.
Okay.
Ich glaube, in der A ist das ist immer eine Diskussion gewesen. In der A gab es schon mal einen Kimmelweg erlaubt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ganz neue Reglement wird. Da durfte allerdings dann der Zügel nur so eingeschnallt werden, dass er praktisch kaum Hebelwirkung bietet. Das war in der A immer so der Grenzbereich schon. Es gibt natürlich auch mal Pferde, die ein bisschen büffeliger in ihrer Art sind. Und wenn die dann auf dem Turnier so ein kleines Mädel auf einem kräftigen Tinker sitzt und dann versucht, den dort durch diesen Parcours zu reiten, es muss ja kein scharfes Gebiss sein, aber die ein bisschen Hebelwirkung vereinfacht das dem einfach ungemein. Aber da war immer die Diskussion, wollen wir das in der A haben, wollen wir es nicht haben, fängt es ab der L an. Da gibt es immer Für und Wider Argumente, aber so ungefähr ist die Range.
Genau, und vierjährige Pferde müssen E oder A gehen, dürfen keine L gehen und genau. Ab L 5 jährig.
Genau, 5 und ich denke ab M oder S6.
Okay. Und gut, dann haben wir mal die Dressur grob durch. Dann kommt als nächstes der Steel Trail, genau. Heißt der bei euch, ne?
Steel Trail ist eigentlich Dressurreiten um und über Hindernisse. Um Hindernisse bedeutet, ich reite Volten, gebogene Linien, gerade Linien, ich richte rückwärts, ich richte übers Eck rückwärts, ich gehe seitwärts über eine Stange. Also alles eigentlich Lektionen, die ich auch in einer normalen Dressurprüfung haben könnte, nur dass ich einmal den optischen Reiz der Hindernisse habe, die Pferde verwirren können. Das bedeutet also, es erschwert das etwas, weil die Pferde auch sich das anschauen und vielleicht unkonzentrierter sind. Zweitens habe ich dadurch Fixpunkte, das heißt, wenn einer Viererwechsel reitet, also jetzt nochmal Endphase, Slalom, habe ich alle 6 Meter eine Stange stehen, 5-mal hintereinander, reite Viererwechsel zwischen den Stangen, dann muss ich auch alle 4 Wechsel exakt den gleichen Galoppsprung haben. Sonst
also Slalom, immer mittig.
Genau, ist immer mittig. Das heißt, sobald mir ein Galoppsprung auf der einen Hand größer wird oder springt den Wechsel in die eine Richtung kürzer als auf die andere, komme ich hinten raus nicht am gleichen Punkt an.
Also, aber geht es dann da um Punktgenauigkeit, dass immer mittig ist oder dass alle 4 Sprünge ist, wenn das Pferd unterschiedlich, also optische Mitte?
Theoretisch könnte ich natürlich auch einen großen, einen kleinen Sprung machen, aber ich will ja immer an der gleichen Stelle für den Wechsel rauskommen.
Ja, ja.
So bietet halt auch zum Beispiel die 2 Tonnen, die ich in 2 Volten umreite, einen sehr genauen Mittelpunkt, an dem ich sehen kann, wie rund meine Volten eigentlich tatsächlich sind. Also einmal optische Reize für die Pferde, aber auch eben Hindernisse, die zusätzlich da drin stehen, als Kontrollmaß, was es deutlich erschwert. Und dann nochmal zum Beispiel Traversstange, etwas Geschicklichkeit auch. Ist jetzt keine richtige dressurmäßige Lektion. Überreiten der Brücke, Schritt über die Brücke bedeutet Schritt, kein Pass und kein Anzackeln. Das heißt, es geht nicht nur darum, diese Brücke zu überwinden, sondern die ist tatsächlich Galoppschritt, Bewertung des Galoppschrittübergangs, dann im Schritt über die Brücke. Ist deutlich schwieriger, hoch und runter im Schritt, als eben nur geradeaus ein paar Meter und dann wieder angaloppieren. Die 3 Elemente begleiten praktisch die Note der Brücke. Und so ist es eben ein Überreiten von Hindernissen, auch mit dem Erschwernisgrad noch dressurmäßig das zeigen zu können in Kombination mit Hindernissen.
Also es geht vor allem auch um die sauberen Übergänge.
Genau, saubere Übergänge und auch eben eine leichte Passverschiebung im Schritt auf der Brücke bedeutet auch eine schlechte Note.
Okay, schon sehr pingelig im positiven Sinne.
Sehr pingelig.
Also richtige, ordentliche Pferde.
Genau.
Es geht nicht darum, die Hindernisse nur zu bewältigen, sondern im Idealfall auch Kontakt durchlässig.
Genau. Es hilft nichts, dass man die Hindernisse kann, ohne das dressurmäßige Niveau dazu zu beherrschen.
Und dann am Tor zum Beispiel, im normalen Trail wollen wir, dass das Pferd ganz ruhig steht. Also verharrt wirklich, ne? Also, dass du das zeigst, dass das Pferd durchlässig
geht. Genau, auch das kann ich mir so ein bisschen aufschlüsseln. Also, du galoppierst auf ein Tor zu, gehen wir jetzt mal davon aus in der L, reitest 4-5 Meter vor dem Tor einen Übergang vom Galopp zum Schritt.
Darf man nicht nebenan halten, wenn man genau hinreiten
will? Nein, du reitest im 90-Grad-Winkel immer darauf zu.
Okay.
Dann machst du eine Vorhandwendung um 90 Grad. Mhm. Das heißt, die Hinterhand dreht um die Vorhand, um parallel zum Tor zu kommen. Mhm. Da stehst du dann geschlossen in Anlehnung für 1-2 Sekunden still. Mhm. Jetzt kann sein, erstmal du stehst nicht geschlossen, dein Pferd wackelt mit dem Kopf oder es klappert mit dem Gebiss, alles Abzüge. Dann machst du das Tor auf. Ohne das Tor zu lassen, musst du 2-3 Tritte Travers gehen, um durch das Tor durchzukommen. Also entweder öffnenden oder durch das Tor durch oder zu dir hin.
Drücken
muss das Pferd
ziehen, ne?
Muss das Pferd seitwärts gehen, dabei exakt parallel zum Tor bleiben.
Was ist denn lieber gesehen? Drücken oder ziehen?
Das richtet sich nach der Richtung.
Okay.
Also beides ist möglich, aber manchmal ist es in die und die Richtung kann vorgegeben sein. So, und dann musst du ja wieder eine Wendung machen, entweder um die Vorhand oder um die Hinterhand jetzt, kommst wieder geschlossen zum Stehen, machst wieder eine Viertelwendung, gehst im Schritt los, galoppierst an. Also theoretisch kannst du dieses Tor in ganz viele kleine dressurmäßige Lektionen unterteilen, die dann auch so bewertet werden.
Aber sie wollen das Verharren sehen.
Auch das.
Genau. Ja. Also nicht zu schnell durch, weil das ist ja dann Speedtrail das nächste. Sie wollen eher sehen, das Pferd ist brav und durchlässig und
wartet. Genau, durchlässig und macht ein Ding nach dem anderen. Das kann auch relativ flüssig sein, aber eben auch in der Lage zu sein, an dem Tor zu halten.
Mit Ruhe und Kontrolle.
Genau.
Okay. Sehr schön. Dann gibt es natürlich so Sachen wie durch Wassergräben reiten, oder?
Genau, also es gibt noch ein paar Hindernisse, die ein bisschen außergewöhnlicher waren. Wassergraben durchreiten, auf den Wall springen. Muss man leider sagen, sind selten noch anzutreffen, weil, sag mal, der Worker vor 10 Jahren war noch ein bisschen härter als der Worker heute. Also, da ist es auch, hat sich etwas dressurmäßiger entwickelt. Mhm. Also, ich habe mal einen Typen getroffen, der war Vielseitigkeitsreiter in den 60er Jahren und der hat gesagt, früher, wer angekommen ist, war schon ganz vorn dabei. Mhm. Der Rest lag auf der Strecke. So, und das hat sich auch weiterentwickelt und so entwickelt sich natürlich auch Working weiter. Und das ist, hat sich schon etwas verändert. Die Hindernisse sind etwas entschärft worden. Und die Begeisterung, wenn man heute einen Wassergraben auf dem Turnier macht, ist nicht mehr so groß.
Was ist denn, wenn, sagen wir mal, es ist ein Turnier mit Wassergraben, dürfen die E- und A-Leute da vorher mal durchreiten? Wird sowas dann aufgemacht oder nicht?
Also es gibt auch manchmal die Möglichkeit, dass alle durchreiten können. Mhm. Zum Beispiel auf dem Glashof in Leverkusen gibt es ein schönes Turnier. Da ist zum Beispiel am Tag vorher der Wassergraben geöffnet, dass alle einmal durchreiten dürfen. E und A, glaube ich, ist der Wassergraben gar nicht drin. Okay. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit, haben wir schon mal so einen Chicken Way gemacht. Also man kann dann entweder das Wasser nehmen oder man geht außen rum und hat eine leichtere Übung. Dafür kriegt man aber dann maximal Note 6 zum Beispiel auf die leichtere Übung. Dafür kann man keine 9 kriegen. Mhm. Aber man kann natürlich auch im Wasser drin liegen, dann hat man auch nichts gewonnen. Also das muss dann jeder selber für sich entscheiden. So ist es ein bisschen
Und in welchem Gang soll man da durch in der L? Also optimal wäre wahrscheinlich Galopp.
Nein, aber also im Dressurtrail ist das in der Regel im Schritt. Kannst du davon ausgehen. Könnte als Galoppanforderung sein, aber ich glaube, dass es im Reglement sogar als Schritthindernis drin ist.
Was ja optimal ist vor dem Speedtrail, ja, genau. Dann haben sie es gesehen, dann genau, ist durchgaloppieren genau. Auch je nachdem
genau,
möglich.
Genau. Ja. Und da muss man halt auch im Speed schauen, ist es wirklich so möglich, dass man da durchgaloppieren kann.
Mhm. Ist denn der Speedtrail der gleiche vom Weg wie der normale, nur
Nein.
schnell?
Kann sein, okay. Muss aber nicht.
Okay.
Also oft wird der Speedtrail entschärft. Mhm. Einige Hindernisse werden etwas leichter oder schneller gemacht, damit der Speedtrail halt auch flüssig ist. Er soll ja auch schnell aussehen. Deswegen wird häufig das L zum Beispiel im Speedtrail wird zum zwei Stangen parallel nebeneinander gemacht, wo man traversmäßig über die Stange muss, weil das über die Ecke so ein bisschen hakelig ist. Oder es ist nur eine Stange, über die man auch galoppieren kann, was das Publikum immer total begeistert, wenn man im Seitwärtsgalopp über die Stange kommt. Insofern, das kann sich der Turnierveranstalter aussuchen.
Okay, weil es ist natürlich vom Weg her auch einfacher, je nach Reiter und Ausbildung zu sagen, wir nehmen die gleiche Linie, ne?
Ja, genau. Ja.
Das gibt's ja auch öfters überall, dass sich alle mal irgendwie, je nachdem, genau. Wie viele Hindernisse sind denn da so in so einem Trail?
Das richtet sich auch nach der Klasse, also ich glaube 8 oder 10 in E und A und dann steigert sich das und ich glaube maximal 16, 17 sowas sind's in der Masterclass.
Okay. Und ist das vom Ablauf immer gleich, dass immer erst die Dressur ist und dann der eine Trail und dann der andere?
Also theoretisch könnte man es auch untereinander tauschen. Es macht keinen Sinn, einen Speedtrail zuerst zu reiten und am nächsten Tag die Dressur, weil dann die Pferde natürlich schon ein bisschen frisch sind nach so einem Speedtrail. Schön ist, Dressur und Trail reiten zu können. Die beiden Dressurdisziplinen, ob dann Rinder oder Speed eher ist, würde ich sagen, wäre mir egal. Aber wenn du jetzt erst Speedtrail reitest und danach Dressurtrail, ist auch schwierig, weil natürlich dann dadurch gepfiffen bist und am nächsten Tag Dressurtrail. Aber andererseits ist es auch wieder spannend, weil dann sieht man, wer sein Pferd noch Kontrolle hat und wer nicht.
Genau, dann kommen wir gleich zum Speedtrail. Also Speedtrail haben wir gerade gehört, ist ein bisschen entschärft. Und ich fand's cool damals auf die Tanne, als ihr über die Brücke galoppiert seid und im Travers, also seitwärts über die Stange galoppiert, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist natürlich dann the epitome of it, also das Endprodukt, ne?
Ja, genau. Also das ist der...
Gibt's irgendwie Minus, wenn man alle vier Füße stehen oder so?
Nein, also im Speedtrail gibt's überhaupt nichts, was schlecht wäre, außer man schmeißt ein Hindernis um oder verreitet sich.
Und was ist, wenn man seitwärts an die Stange kommt zum Beispiel?
Dann, sie berührt? Das Berühren ist egal. Okay. Genau, sie darf nur nicht fallen. Also die liegt auf Klötzchen und sie darf nicht runterfallen. Okay. Aber ansonsten gibt's keinen, du kannst auch nur traben oder Schritt gehen theoretisch oder du kannst dann galoppieren, was auch manchmal ist ein bisschen Trab sogar schneller als Galopp.
Okay.
Aber vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel in das Rückwärtsgasse reingaloppierst, aus dem schnellen Galopp zum Stehen zu kommen, so, dann stehst du oft schief, dann willst du rückwärts losreiten, dann stehst du schon schief, dann tritt er vielleicht dagegen. Mhm. Da kommst du im Galopp an, trabst 3-4 Trabtritte, hältst dann, kommst du schneller rückwärts wieder zurück. Der Pferdegeist ist von Trab auf rückwärts leichter gepolt als von Galopp auf rückwärts. Mhm. Hängt so ein bisschen auch vom Pferd ab. Mhm. Aber da bist du flexibel.
Genau. Und also bei der Brücke muss man die Brücke berühren, man darf nicht drüber springen.
Genau.
Ein beim Fuß Tor darf man wahrscheinlich nicht loslassen.
Du darfst loslassen. In der Dressur ist es gewünscht, es nicht loszulassen, mhm. sonst verändert es die Punktzahl, mhm. weil da lässt du es ja nur los, weil du es nicht festhalten kannst. Mhm. Im Speed wäre es egal, aber niemand wird es loslassen, weil sonst muss natürlich das Seil wieder... Mhm. Im Speed ist das Tor auch immer ein Seil, mhm. damit einfach das Risiko verhindert ist, wenn es runterfällt, dass einem nichts passieren kann, okay. dass man sich da drin nicht verhackelt.
Und was sind die Strafpunkte? Sekunden dann?
Sekunden, genau. Strafsekunden, 5 oder 10 Strafsekunden, je nach Fehler mhm. und habe dann eben einen Zeitverlust dadurch. Und 5 Sekunden sind eine Welt. Das heißt, wenn ich erfolgreich reiten will, muss ich fehlerfrei reiten. Man kann dir keinen Fehler erlauben, sonst bist du in der Regel auf jeden Fall nicht mehr am ersten Platz.
Und deswegen lautet meiner Meinung nach die Devise, immer erst sauber zu reiten, bevor man spektakulär reitet. Genau. Ne? Wenn man den Speedtrail zu früh anfängt, passieren so viele Flüchtigkeitsfehler.
Nur Kontrolle ist schnell.
Ja. Und hast du im Speedtrail, also was ich jetzt annehmen würde, ein anderes Gebiss genommen?
Ja.
Und das Pferd genau weiß, jetzt ist...
Ja, aus 2 Gründen. Einmal in der Dressur wünsche ich mir eine gewisse Anlehnung. Mhm. Da soll das Pferd also auch einen gewissen Zug aufbauen, mhm. damit ich einfach auch einen Galopp entwickeln kann. Weil wenn ich gar nichts in der Hand habe, dann kann ich auch keine Rahmenerweiterung wirklich reiten, weil ich brauche einen gewissen Gegendruck, um auch eine Rahmenerweiterung praktisch reiten zu können. Also das Pferd soll auch so ein bisschen ans Gebiss ziehen, weil sonst ist auch in der Schrittpürette super gefährlich, dass er sofort anfängt, sich mal wegzunicken oder einzurollen. Im Speed will ich das nicht, weil wenn er dann mal ein bisschen griffig wurde, vor allen Dingen Aramis, mhm. war sehr, sehr griffig im Speed. Das heißt, auf dem Speed-Gebiss habe ich mit ihm trainiert, dass er niemals dagegen geht. Mhm. Das bedeutet einfach eine relativ feine Anlehnung und jede Einwirkung bedeutet auch immer Stopp. Mhm. Bei der Dressur bedeutet, wenn ich in der Galopp-Pürette bin und ich nehme ein bisschen den am Gebiss an, bedeutet das nicht, er soll langsamer werden, sondern er soll sich mehr setzen eigentlich und einen höheren Galoppsprung mhm. machen, einen größeren Sprung. Wenn ich im Speed einmal das Gebiss annehme, erwarte ich, dass er vom vollen Galopp zum Halt kommt in der gleichen Sekunde.
Das ist ja genau mein Problem gerade. Ich bin Westernreiter, bei uns sollen die nie ans Gebiss rantreten. Ne? Ja. Also nicht vom Gebiss abstoßen oder ständige Verbindung zum Pferdemaul. Und das ist das, was mir wirklich schwerfällt. Ne? Dass das Pferd sich ans Gebiss traut, weil ich immer so ganz leicht haben will. Und das habe ich jetzt 40 Jahre so betrieben. Das ist, aber da hast du recht. Da kann man natürlich eine stumpfere Trense nehmen, wo die so ein bisschen mauliger sind und draufgehen.
Genau.
Ne? Und dann das Feine, wo sie dann aber auch schneller wegklappen, was dann aber auch kein Minus ist, wenn die mal kurz hinter der Senkrechte
sind. Genau. Deswegen, das ist eigentlich auch das Schöne an der Working. Ich habe 2 Dressur-bewertende Disziplinen. Kein Richter kann es einem recht machen, außer man will Erster. Also klar ist bewertendes Verfahren auch immer diskussionsbehaftet. Das gibt's beim Speed nicht. Da habe ich eine Zeit und fertig. Mhm. Das ist wie beim Springen. Das ist so herrlich.
Für was kann man denn richtig Minus bekommen? 5 bis 10 oder 10 Sekunden? Was muss das
also
tun?
Stange anstoßen, irgendwas wirklich umschmeißen, den Ring zum Beispiel nicht stechen zu können. Also das ist ein Pluspunkt, wenn ich ihn steche. Wenn ich ihn nicht steche, gibt es einen Minuspunkt. Und wenn ich zum Beispiel aber auch ein Hindernisring nicht richtig beende, das heißt zum Beispiel beim Rückwärtsrichten schmeiße ich jetzt mit dem Becher umsetzen, zum Beispiel das Teil um, wo ich den Becher draufsetzen will, muss ich absteigen, das Hindernis aufbauen, den Becher wieder in der Hand haltend auf das Pferd aufsteigen und dann das Hindernis beenden.
Dann hast du ja schon deine 10 Strafsekunden.
Ja, genau. Also dann, die kommen nochmal oben drauf, da hast du wirklich verloren. Aber auch das geschieht häufig, dass einer auch mal ab und aufsteigen muss.
Okay, also das darfst du dann.
Ich glaube, Mietja ist sogar deutscher Meister geworden, obwohl er auf und absteigen musste, weil er so schnell war.
Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, also und da ist natürlich, ich habe es damals auf der Equitana gesehen und im Endeffekt, glaube ich, war der Beste, der gut da durchgekommen ist. Also viele sind, das ist ja diese Kunst zwischen Risiko und Kontrolle.
Was langsam aussieht, ist oft so schnell. Die schnellsten, wenn man sie sich anschaut, also die schnellste Zeit haben während des Parcours oft sehr langsam gewirkt. Und man hat sich gesagt, mein Gott, das gibt's doch nicht.
Aber ne, kein Minus passiert.
Der kommt ja heute überhaupt nicht aus dem Quark
und
war im Endeffekt die schnellste Zeit.
Ja, genau.
Weil es immer weniger aufwendig wird.
Ja, und das ist ja auch die Kunst dabei. Das ist ja bei uns in manchen Disziplinen auch, dass du die an- und ausknipsen kannst.
Genau, ne? Und je besser jemand reitet, umso schneller wird er auch automatisch.
Ja, ja.
Je schöner es aussieht, je feiner es ist, umso schneller ist es.
Deswegen die Devise an alle, erstmal sauber reiten.
Ja.
Und wenn sauber klappt, dann kann man mal anfangen, ein bisschen Tempo zwischendurch zu geben. Ne?
Aber natürlich auch sauber mal höhere Tempi zu reiten. Also ich reite natürlich jetzt hier auch, zum Beispiel auch ein junges Pferd, schon einmal auch im starken Galopp, Mittelgalopp, starker Galopp, Mittelgalopp. Der Unterschied macht das Problem. Mhm. Ein großes Problem ist zwischen Vollgas und Halt.
Mhm.
Das ist hohe Ausbildung. Aber zwischen starken Galopp, Mittelgalopp habe ich einen kleinen Übergang. Mhm. Das ist genauso wie von Schritt zu Halt.
Mhm.
Also auch schon eben im Tempo sich mal Kleinigkeiten machen. Also auch starker Galopp mit leichtem Schulter herein, mit leichter Traversstellung. Das, was dem Pferd noch nicht schwer fällt, mhm. also es ist noch lange keine Galopp-Pirouette,
ja.
aber das Pferd daran gewöhnt, in jeder Gangart und jeder Geschwindigkeit auch trotzdem schon auf sich einwirken zu lassen.
Ja, und ich hatte mit einem Renningtrainer gesprochen, mit Grischer Ludwig, und der sagt, der übt, dass die Pferde lernen, dass das Adrenalin hochfährt. Weil das genau. Pferd ist ein Fluchttier, wenn du einen starken Galopp machst, werden die wach.
Genau.
Und dann, die müssen ja lernen, dass das eine normale Übung ist. Ne?
Genau.
Und viele Leute machen das zu Hause nur verhalten, am Turnier sind sowieso nervös und dann potenziert sich das und dann geht das Pferd flöten.
Genau so ist es. Also direkt alles üben, was einem in den Weg kommt.
Ja, genau. Also, und das kann man natürlich super am Gelände, ne?
Ja.
Mal richtig Galopp, Vollgas und dann einfach mal wieder zurück.
Bisschen wieder runter, bisschen wieder hoch, bisschen wieder runter.
Genau.
Oder mal ein Stück irgendwo hinreiten und wieder zurückreiten und wieder dahin reiten und wieder zurückreiten.
Ja.
Macht viele Pferde schon ganz narrisch.
Ja, oder ich bin gerade ausgeritten.
Dann nach Hause.
Genau. Auf dem Rückweg durchparieren üben, ne?
Genau. Rückwärts reiten, rückwärts richten und wieder umdrehen und wieder losreiten und nochmal wieder nach Hause reiten. Und sobald das Pferd die Anzeichen macht, ich will nach Hause, gleich wieder woanders hinreiten.
Ja.
Dass diese Idee verloren geht,
Ich mach schon mal, genau.
Ja,
ich habe auch vorhin geübt, dass die anderen sind weggaloppiert, mein Pferd wird immer wacher, dann muss der ein paar Mal Galoppschrittübergänge gehen, ne? Und dann auch ein Schritt langer Zügel. Aber man muss es wirklich üben. Viele vermeiden ja solche Situationen, dann darf man sich auch nicht wundern, dass das am Turnier einfach gar nicht klappt, ne?
Genau. Also. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, dass eben sehr häufig Ausbildung vermieden wird. Also Problemvermeidung vermeidet auch Ausbildung und Fortschritt.
Ja, und das sind die Leute, die aufs Turnier gehen und vom Unterbewusstsein wissen, dass sie nicht ready sind.
Ja.
Und dann Stress kriegen aber auf Reiteplatz. Ne? Und deswegen, ich sage immer, wenn du zu Hause, mach zu Hause ein Video. Und wenn du 10 Anläufe brauchst mit dem Video, weißt du, dass es nicht gut klappt. Dann kann man auch sagen, okay, ich schraube meine Erwartungen runter und ich bin froh, wenn das im Schritt-Trab klappt.
Ja.
Aber da sind die Videos so eine kleine über Kontrolle schon. Wenn man mal ein Video macht von einer Aufgabe und braucht irgendwie 10 Videoansätze, dann weiß man eigentlich, wo man so ein bisschen steht.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Jackpot auf dem Turnier gelingt.
Genau. Und da sind viele nicht ehrlich, also gar nicht böse. Ich weiß nicht, ob das naiv ist oder so ein Wunschdenken. Und da sind viele, ich glaube, da sind wir Trainer, wir Profis halt sehr realistisch. Wir wissen genau, was klappt, was nicht klappt. Haben schon Plan A, B und C für das, was nicht klappt.
Man holt sich halt auch ein Feedback dann oft von einem Trainer. Und also ich selber mag auch Reiteunterricht, der wirklich Stoff hat.
Mhm.
So. Und dann heißt es halt auch, was reizt denn du für einen Scheiß?
Mhm.
So, schäm dich.
Ja, man will ja hören, was nicht klappt und eine Lösung bekommen.
Genau,
ne?
So. Und da würden dann viele schon aussteigen und sagen, warum beschimpft er mich? Ja, weil im Verhältnis zu dem, was du gerade angekündigt hast, ist das schlecht. Also wenn ich jetzt mit einem Vierjährigen komme und reite eine halbwegs vernünftige Pirouette, sind alle begeistert. Wenn ich mit einem Achtjährigen komme und erzähle vorher, ich bin Weltmeister und versuche dann eine Schritttraversale zu machen, die klappt nicht, dann ist es halt einfach Mist.
Ja.
Und das ist immer die Frage, welchen Anspruch ich habe und was ich auch vorher erzählt hätte, was alles klappen könnte. Ich glaube aber, dass sich das generell verändert, weil ich sehe, dass der Reitsport als Sport immer kleiner wird.
Mhm.
Ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in 20 Jahren der Sport nochmal so gibt, wie es ihn im Augenblick gibt, weil, glaube ich, die Verbindung Mensch-Tier generell eher Richtung Partner, schöne Verbindung, Gefühl mehr ist als Leistung.
Genau, leistungssportorientiert, ne? Ja, da verändere ich mich auch und du glaube ich auch.
Ja.
Man hat viel erreicht, es ist schön, jedes Pferd zu entwickeln, aber ich freue mich genauso über meine Leute, die DM reiten und happy sind, oder Lieschen Müller, die ihren Haflinger richtig eingaloppiert und richtig happy ist, dass das dann endlich mal richtig galoppiert, ne? Also.
Ich habe das schon immer gesagt, auch zu allen Kunden, wir hatten das oft bei Sattelanproben, dass Kunden gesagt haben, Mensch, ich schäme mich jetzt vor Ihnen zu reiten. Sag ich, schämen sollten Sie sich nur, wenn Sie keinen Spaß dran haben.
Ja, das ist ein guter Spruch.
Völlig egal, was Sie mit dem Pferd machen. Wenn es Ihnen Spaß macht, ja, dann ist es das Schönste, was Sie mit dem Pferd machen können. Mhm. Sie haben Freude mit diesem Tier zusammen. Mhm. Es ist egal, ob Sie das jetzt spazieren führen oder hier eine Estressur reiten wollen. Mhm. Schlimm ist nur, wenn Sie daran keinen Spaß dran haben und versuchen jetzt irgendwas zu machen, was Ihnen nicht gelingt. Mhm. Es ist mir tatsächlich völlig egal, was Leute machen. Aber das ist natürlich auch häufig der Fall, dass nicht wirklich Freude dabei ist. Und das ist dann ernsthaft schade. Ich habe auf den Messen immer bei den Vorführungen gesagt, wir stecken so, also wir haben ja diese Work Invitation genannt, der neue Spaß am Reiten. Mhm. Den hat Stefan mal geprägt, den Begriff. Und sage ich, wir stecken ja so viel Zeit und Geld in die Pferde. Mhm. Und ich habe meine Pferde bei mir im Haus stehen. Ich habe relativ wenig mit normalen Reitstellen zu tun, außer dass ich es halt bei den Sattelanproben gesehen habe. Aber wenn man sich mal einen normalen Reitstall ein paar Stunden hinstellt, dann sieht man extrem viel lange Gesichter. Mhm. Also warum auch immer, sei das, dass sie unzufrieden sind mit ihrer eigenen Leistung oder mit der Leistung des Pferdes oder die Erwartungen nicht stimmen oder sonst was, das finde ich so schade. Es muss uns doch Freude machen, dieses Hobby mit diesem tollen Tier, diesem Pferd auszuüben, völlig egal, was man damit macht. Und es jedem auch zu lassen, ob er nun Western reiten will, Spring reiten will oder Gerotscher-Meister werden will, völlig egal, ihn einfach zu lassen, wenn er auf dem Pferd sitzt und lacht.
Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Gerade im Sport sieht man das sehr wenig, dass man das Gefühl hat, die reiten gerne oder die mögen ihr Pferd. Ne? Also ja, wertschätzen, ne? Ja, mit dem Tier umgehen und dankbar sein. Man muss ja nicht den ganzen Tag dankbar sein, auch nicht beim Trainer und sich immer bedanken und so. Aber wenn man merkt, das macht denen keinen Spaß, dann ist das ja auch fürs Pferd sehr anstrengend. Ne?
Es ist im Turniersport natürlich schwierig, weil es genau diese Freude, weil wir vorhin schon besprochen hatten, genau dieser Spaß der Leistung entgegensteht. Mhm. Es ist die grundsätzliche Frage, ob Hochleistungssport mit Tieren überhaupt einem Tier gerecht werden kann, weil theoretisch alles, was ich eben von der Leistung wegnehme, dem Tiere wegen ja die Leistung verringert. Und ich will ja maximal, ich will ja nicht Hochleistung, sondern Höchstleistungen erreichen. Mhm. Ist, glaube ich, was, über was man sich Gedanken machen muss und auch jeder machen sollte und sich auch jeder dann einsortieren sollte und sagt, okay, ich weiß um das. Wir haben ganz viele Kunden, haben oft zu mir gesagt, ach, ist das toll, ich habe mein Pferd halt viel dabei. Mensch, Sie reisen so viel mit dem Pferd, das ist doch toll. Sag ich, ja, das war, ist super, weil das Pferd fährt 20 Stunden irgendwo zum Turnier, steht da 5 Tage in der Turnierbox, wird jeden Tag muss es Hochleistung bringen, fährt dann wieder nach Hause. Ich glaube, Ihr Pferd war glücklicher dieses Wochenende auf der Weide einfach. Also das ist so eine Diskrepanz manchmal zwischen dem, was man sich so im ersten Augenblick vorstellt und das, was Realität ist. Also ich glaube, dass das Ich habe das für mich getan, mein Pferd, und ich tue das. Und ich glaube trotzdem, dass das für das Pferd in Ordnung ist, das dem Pferd abzuverlangen. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, was man da tut. Mhm. Und das, finde ich, ist eine der größten Diskrepanzen zwischen Sport und Freizeitreiter, dass der Sportreiter oder pauschalisiert oft nicht mehr versteht, was der Freizeitreiter fühlt, wenn er diesen Sport sieht. Mhm. Diese Verständnislosigkeit für Höchstleistung, für das, was ich dem Pferd abverlange und so weiter. Mhm. Völlig egal, welcher Tiersport das ist. Und andererseits der Turnierreiter so weit von dem Freizeitreiter weg ist, auch andersrum, dass der Freizeitreiter die Faszination, die Begeisterung, dieses Gefühl nicht mehr verstehen kann, was es bedeutet, mit einem Pferd so weit zu kommen und das zu erfüllen. Weil diese Höchstleistung bedeutet halt auch einfach maximale Rittigkeit, maximales Erleben mit dem Pferd irgendwie,
finde ich. Ja, und viel Arbeit. Ich sage immer, wenn man Zeit und Talent hat, kann man es artgerecht machen.
Ja.
Wenn eins von beiden fehlt, wird es leider oft unschön. Ne?
Ja.
Genauso gibt es Freizeitreiter, die zu schwer für ihr Pferd sind, im Knotenhalfter ohne Rücken reiten. Also ja. Wir haben, glaube ich, das Glück bei uns auf der Anlage, bei uns lebt jedes Pferd gleich, egal ob es auf die EM geht oder nur ein Freizeitpferd ist.
Genau.
Und das ist, glaube ich, dann kann man den Pferden, auch wenn die auftrainiert werden, abwechslungsreiches Training haben, artgerecht gehalten werden, artgerecht gefüttert werden, genug Zeit bekommen, dann kann man denen auch viel abverlangen. Und da merkt man sowieso, wo die Reise hingeht, weil manchen Pferden kann man es nicht. Eine Kundin von mir ist letztes Jahr DM geworden, Jungpferde, 5-jährig. Das Pferd haben wir 4-jährig nach dem ersten Turnier 3 Monate auf die Weide gestellt, obwohl das ein Top-Pferd war, aber der hat uns gesagt, der kann noch nicht.
Ja.
Und andere hätten ihn aufgegeben und gesagt, der wird nichts.
Ja.
Wir haben ihm Zeit gegeben, der hat 5-jährig gewonnen.
Ja.
Genau. Aber da brauchst du die Zeit für und das Talent vom Pferd und vom Reiter. Ne? Aber du hast schon recht, es gibt leider Menschen, die benutzen das Tier als Sportgerät. Aber es gibt auch Sportreiter, die geben dem Pferd die Zeit, aber das hat wieder viel mit Bildung zu tun und Fortbildung und Gefühl. Und man bildet sich selber fort und trainiert das Pferd. Das ist ja wirklich ein langer Weg. Ja. Das kann ja so ein 20-Jähriger noch gar nicht. Ne? Das ist ja unserem Job sowieso. Die Erfahrung macht's dann. Ne?
Ja.
Wenn du auch mal Druck rausnimmst, wenn du heute mal ausreiten gehst. Ne?
Aber viele unterliegen natürlich auch einem finanziellen Druck.
Ja.
Und auch einem Druck der Besitzer und so weiter. Also ich kann das sehr gut verstehen und ich verstehe auch, warum viele erfolgreiche Turnierreiter auf dem Turnier nicht lächeln. Die haben da nichts zu lächeln. Also ich habe das oft so gesagt, wenn du in deinem Job gerade in einer extrem schwierigen Situation bist, dann wirst du auch nicht lächeln. Mhm. Also hast ein schwieriges Feedbackgespräch mit deinem Vorgesetzten, wirst du auch nicht sagen, super, sag mal was.
Ja.
Sondern dann bin ich hochkonzentriert, totenernst, beiß mir auf die Zunge, das ist die Situation, die die Reiter da haben.
Ja.
Und dann sagt man, ja, die gucken aber auch alle so böse. Ja, sorry, der ist ja auch an der maximalen Anspannung.
Ja,
also,
fokussiert.
Da,
ne?
fehlt, glaube ich, oft die Verhältnismäßigkeiten, die Verständnisse, das finde ich sehr schade. Da hat Working bisher einen sehr guten Ruf und ich glaube, er liegt in der Abwechslung, weil man kann sich kein Pferd kaufen. Es sind schon viele gute Pferde gekauft worden. Ganz wenige, da sind davon erfolgreich irgendwo gesichtet worden, weil man einfach diese vier Disziplinen nicht mit einem Pferd einkaufen kann.
Man muss sie reiten können.
Was auch ein Riesennachteil ist, weil sich kein Markt ergibt.
Also, ja, ist ja eigentlich ein Grand Prix-Pferd. Die muss ja 5, 6, 7 Jahre ausgebildet werden, bis du weißt.
Genau, also das aber auch eben ein Grand Prix-Pferd ist leichter nachzureiten von einem anderen Grand Prix-Reiter als ein Working-Pferd in diesen vier Disziplinen, weil die Disziplinen so unterschiedlich sind. Weil die Dressur jedes Mal den Speed zerstört und das Speed-Training die Dressur zerstört. Beide Sachen parallel zu trainieren ist extrem schwierig, weil beides sich eigentlich völlig widerspricht.
Dann kommen wir noch zur Rinderarbeit.
Ja.
Ich kenne ja Teampenning, ne? Das heißt, aber du musst es einmal grundsimpel erklären. Man muss ein Rind raussortieren.
Wir haben zwei Varianten. Einmal die deutsche Rinderarbeit ist verändert worden im Verhältnis zu der internationalen. Die internationale besteht dem Teampenning ähnlicher aus 4 Reitern im Team. Ein Reiter darf das Rind nur aussortieren, dabei darf keine Hilfe geschehen. Es gibt eine Linie ungefähr in der Mitte. Da darf der Helfer
also
nicht
drüber. Also die Rinder stehen Mitte, kurze Seite. Die Reiter sind auf der anderen Seite.
Genau, die Rinder stehen an der einen kurzen Seite. Dann kommt in der Mitte, sage ich mal ganz einfach, das Viereck getrennt, Halle oder großer Außenplatz. Hinter der Mitte stehen 3 Reiter. Ein Reiter arbeitet vorne die Rinder und versucht, ein Rind aus dieser Herde auszusortieren. In dem Augenblick, wo dieses eine Rind über diese Mittellinie kommt, dürfen die anderen helfen, es in den Korral oben zu bringen.
Und das Rind hat eine Nummer. Du musst Nummer XY nehmen.
Genau. Das Rind hat eine vorbestimmte Nummer, geloste Nummer, und das muss ich aussortieren.
Und das ist nur ein Rind oder gibt es 4 mit dieser Nummer?
Das gibt nur einmal.
Okay.
Genau. Also jedes Rind gibt es nur einmal. 20 Rinder stehen da und von 1 bis 20 sind sie durchnummeriert.
Und was ist, wenn die alle über die Linie laufen? Dann hast du einen schlechten Job gemacht.
Dabei helfen natürlich dann die anderen an der Grundlinie. Das heißt, an dieser Linie können die anderen Reiter verhindern, dass der eine Reiter aus Versehen alle zurücktragen.
Okay, ich verstehe.
Das bietet, ist eine tolle Geschichte, wenn man ein schönes Team hat. Macht es sehr viel Spaß, so zusammen zu reiten. Hat aber den großen Nachteil, dass der aktive Reiter in der Herde relativ viel Druck machen kann, weil die Rinder ja begrenzt sind im Weglaufen durch die Helfer.
Ja.
Deswegen ist in Deutschland die Rinderarbeit geändert auf ein anderes System, bei dem nur ein Reiter ganz alleine ist. Das heißt, die Rinder stehen auf der einen Seite. Ein Reiter geht alleine in die Herde, sortiert es aus und muss gleichzeitig da sein Rind aussortieren und dafür sorgen, dass alle anderen Rinder da bleiben, wo sie sind.
Was das heißt, du kannst sie nicht so aufmischen.
Ich kann sie überhaupt nicht aufmischen, dann sind sie nämlich unterwegs, dann ist Stampede, alle sind auf der anderen Seite und ich bin durch. Und jedes falsch über die Linie getriebene Rind gibt auch Minuspunkte, sodass ich also auch wirklich exakt aufpassen muss, nur ein Rind über die Linie zu bringen und eine sehr ruhige, konzentrierte Rinderarbeit dabei habe, die der Realität sehr viel näher ist eigentlich als diese Teamgeschichte.
Die Herde zu stürmen.
Genau. Und das ist, so wird in Deutschland Rinderarbeit gemacht, international eben in diesem Team. Macht natürlich auch Sinn, weil ja das Team auch vorhanden ist. Also da geht ja ein Team von 4 Reitern der Meisterschaft. Dann können die 4 ja auch im Team arbeiten. Auf Turnieren ist das dann immer ein bisschen Gewürfel. Welche 4 gehen jetzt zusammen und dann reiten eigentlich die 2 Konkurrenten, müssen sich helfen. Ist immer schwierig, deswegen in Deutschland diese Einzelarbeit, die ich noch schöner finde, weil sie noch besser zeigt, wie gut jemand ist.
Und man muss sie über die Linie nur schreiben oder ist da noch ein Pferch?
In einem Pferch.
Und der steht mittig oder am Zaun?
Am Zaun. In der Regel am Zaun. Das heißt, ich habe nachher die Möglichkeit, den Zaun als Hilfsmittel zu verwenden, um es in den Korall zu treiben.
Okay.
Und internationale Rinderarbeit mit 4 Leuten war früher auch noch bei uns. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, Tierschutz bei den Rindern ist ein ganz großes Thema. Rinderarbeit generell wird mit Argusaugen zu Recht betrachtet. Ein Amtstierarzt hat mal gesagt, warum muss man eben mit den Rindern, sage ich mal, zur eigenen Freude spielen, nur damit man praktisch damit Spaß hat? Gleiche Frage, warum reite ich?
Ich mache
etwas mit einem Tier. Ob da jetzt ein Rind mit rumspielt oder nicht, den Rindern passiert gar nichts. Man sieht, dass die Rinder eine Riesenfreude dabei haben. Die Rinder, die wir verwenden, sind immer freilebende Rinder, die von Herden, also von freilebenden Herden, von Flächen kommen, weil diese anderen aus dem Stall sich gar nicht bewegen würden. Mhm. Die, wenn man die auslädt, die galoppieren über den Platz, bocken und springen. Also das ist für die in der Regel ein fröhlicher Ausflug. Aber natürlich werden sie transportiert. Es ist auch mit einem gewissen Stress verbunden.
Mhm. Ja, klar. Und dieses, ich kenne es von der Kauhaus, ist ja bei uns auch so, die guten Leute machen nicht so viel Druck. Das ist ja die Kunst, als Reiter das Rind zu lesen.
Ja.
Ne? Und umso näher du kommst, umso schneller wird das Rind. Genau. Dann gibt es die Leute, die kommen nicht hinterher, kommen immer näher und kacheln hinter diesem Rind her.
Genau.
Das ist Stress für Pferd und Reiter etc. Ja. Ne? Und das ist ja auch das, was wir im ersten Teil schon gesagt haben. Die Kunst ist ja als Reiter, das Rind zu taxieren und zu organisieren. Und dann willst du ja auf der einen Seite ein Pferd, was selbstständig mitarbeitet. Also ein gutes Cowhouse bei uns heißt hält an, wenn das Rind anhält, dreht, wenn das Rind dreht und galoppiert an, wenn das Rind angaloppiert.
Das kennen wir gar nicht. Also mein Pferd ist das völlig egal, ob da ein Rind steht oder ein Auto. Also mein Pferd reagiert über mein Warmblüter überhaupt nicht auf den Rind. Das ist dem völlig wurscht. Das heißt, ich kann
weil er keinen Kauhaus hat oder weil du es nicht willst?
Sowohl als auch. Also ich will es überhaupt nicht, weil ich will alleine entscheiden, wie das zu laufen hat. Mhm. Aber ich glaube, auch ein Warmblüter ist nicht dafür gedacht. Also ich kenne das von den Lusitanos und von den Iberern, dass die teilweise schon mit den Pferden auch spielen so. Nicht diese Art von Kauhaus, glaube ich, wie sie cutten, diese Extreme, aber schon darauf reagieren. Mein Warmblüter ist das völlig wurscht. Ja. Der galoppiert oben drüber, wenn ich ihn nicht bremsen würde. Und ich muss ihn, ihn eben managen. Aber da habe ich, da bin ich halt einfach dann, das Pferd ist nur ein Mittel meiner Bewegung.
Genau, weil ein richtig gutes Westernpferd, das wie ein Border Collie, der will das. Ne?
Ja,
wenn das Rind sich bewegt, bewegt sich.
Genau,
ist Fluch und Segen. Kann dich retten, weil das so schnell rumdreht wie das Rind. Kann aber auch sein, dass er so nur dran geht, weil er so Bock drauf hat, dass er das Rind zu sehr schiebt.
Du musst ja das Rind nur vor dir hertreiben. Wir müssen ja nicht cutten normal. Also außer du, manchmal ist es nötig, dass du das Rind aus der Herde rausholst und es dreht nochmal und guckt auf die Herde zu. Dann musst du es wegschicken einmal.
Ja, ja.
Dann musst du vielleicht ein- oder zweimal drehen. Aber in der Regel, wenn du von Anfang an den Druck so aufbaust, dass du eben in der Herde sehr langsam bist und dann sehr fokussiert das Rind anschiebst, also ich sag mal anschießt fast, im richtigen Augenblick einmal Druck machst, läuft es eigentlich und dann musst du nur noch hinterher reiten und musst es taxieren, rechts, links, aber dafür brauchst du eigentlich nicht den Kauhaus wie beim Wenden oder beim Cutten.
Genau. Und da ist ja auch wieder jedes Rind anders. Dann gibt es das Rind, was rennt und dann gibt es das zähe Rind, was nicht laufen will. Genau.
Also jetzt beim Westernreiten down the fence und die Wendung selber hat ja auch nichts mit Kauhaus zu tun.
Doch, die also, Guten machen es ja fast von selber.
Aber ist das nicht mehr gewohnt, also das Wenden, ist das nicht die, also das Einleiten des Punktes, ab wann du wenden willst?
Nee, das machen die.
Ja?
Das meine ich eben, das machen die ganz guten. Die sehen, das hält an, da werden die schon langsamer und wenn das Ding dreht, sind die so athletisch und so schnell, dass sie im Idealfall mitdrehen. Die ganz guten.
Ne? Nein, aber die, also du bist ja im vollen Galopp, down the fence runter und ab einem gewissen Punkt überholt er und dreht an das Rind.
Genau. Und deswegen musst du also ein Pferd haben, was so schnell ist.
Was erst dreht, wenn das Rind dreht praktisch.
Genau, deswegen brauchst du, weil als Mensch bist du fast nicht schnell genug. Weißt du, zu merken, das hält an, jetzt halte ich an, jetzt drehe ich. Deswegen willst du eigentlich das Pferd, was von selber schon mitdreht.
Ja.
Klassiker, kleine lustige Geschichte. Meine Mutter, wir hatten einen Cutting Cowhorse Hengst, das Magical Luna Sohn. Kai Wienrich bei uns, Cowhorse Kurs. Down the Fence heißt die lange Seite, das Rind runterschieben.
Ja.
Und dann anhalten mit dem Rind, also so ein bisschen davor kommen, aber wenn du zu weit davor bist, ist das Pferd nicht schnell genug rum, anhalten, bis es dreht und dann mitdrehen.
Ja.
Und die Aufgabe war, weil der Hengst so selbstständig arbeitet, dass sie anhält, aber dann weiterreitet.
Ja.
Der hat aber so schnell angehalten und rumgedreht, die stand einfach in der Luft.
Ja.
Also Wallers, das ist wie ein Border Collie.
Ja.
Und der Hengst hat auch, und das macht auch unser anderer Hengst, mit der Fohlenherde, im Winter tun wir die immer in die Halle, der holt sich da einen Fohlen raus und lässt ihn nicht zurück. Einfach aus Spaß. Mhm. Also die schneiden denen den Weg ab. Ne? Ja. Wie im Border Collie. Die haben da einfach Bock drauf. Ne? Ja. Fluch und Segen kann dir den Arsch retten, wenn du manchmal so langsam warst. Ja. Kann aber auch sein, dass die so sehr im Tunnel sind, dass die nicht mehr zuhören. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich so einer wie deiner, der komplett kontrolliert ist, aber gut antreten kann. Im Endeffekt die einfachere Wahl. Ne?
Genau. Aber ist auch ein bisschen, glaube ich, Willens-Reiterfrage. Also ich selber trainiere die Pferde sehr intensiv darauf, wirklich nur darauf zu achten, was ich will. Mhm. Es gibt aber auch Reiter, die sagen, okay, sie merken dann, dass die Pferde im Speedtrail zum Beispiel schon die Tonne einknicken. Mhm. Also ich kann im Speedtrail geradeaus da durchscheppern. Ich könnte auch links oder rechts rumreiten, ist völlig egal. Ich merke von meinem Pferd keinerlei Unterschied. Der wartet nur darauf, was kommt als nächstes. Sonst habe ich das Gefühl, dass wenn der was macht, dann muss ich ja darauf reagieren. Mhm. Ich will nur agieren.
Mhm. Ja, das ist natürlich die Durchlässigkeitsfall, das ist der Optimalfall. Wir haben ja auch das mit dem Pylon, wo man zwischenwechselt.
Ja.
Und ich rede ganz viel durch, ohne zu wechseln. Oder nur jeden dritten zu wechseln. Das macht dann ein richtiges Pferd aus.
Keinmal zweimal hintereinander das Gleiche.
Genau. Das macht dann ein richtig gut gerittenes Pferd aus. Ne? Ja. Und das machen, glaube ich, viele Leute dann immer das Gleiche. Und dann kann man sich, dann ist es ja nett vom Pferd, dass es mitdenkt, aber dann schon
Sprung zu früh. Aber das ist halt dressiert und nicht
gut durchgeritten. Ne? Ja, genau. Was ist denn so, wir haben gerade gesprochen, also die Kunst in der Working Equitation liegt ja daran, entweder du hast ein Dressurreiter, wie du hattest, oder du hast so einen flotten Springer, der extrem wendig ist. Was ist denn das perfekte Working Equitation Pferd?
Also Pferde grundsätzlich, das richtet sich ja auch wieder nach dem Reiter. Ich reite jetzt zum Beispiel gerade in Spanier und Warmblüter. Mhm. Bin jetzt lange Zeit, fast 2 Jahre, fast nur Spanier geritten. Beim Spanier muss ich immer daran arbeiten, dass das Pferd gerade bleibt. Der lässt sich super leicht verschieben, krumm und quer. Der kann Kreuzgalopp, Quergalopp, 90 Grad zur Seite springen, behindert ihn überhaupt nicht. Aber mal 30 Meter geradeaus, Wechsel und nochmal 30 Meter geradeaus auf der Diagonalen ist ein Kunstwerk.
Also überbeweglich.
Genau, also sie verschieben sich super leicht. Mhm. Der Warmblüter, wenn ich aufhöre, ihn in eine Richtung zu drücken, wird er immer wieder kerzengerade und fährt wie eine Schiene weiter. Mhm. Mir liegt das mehr. Ich mag das lieber, also sagen wir mal, Querbeschleunigung erarbeiten. Mhm. Ansonsten wird es von alleine gerade. Mhm. Jemand anderes sagt, was ist denn das für ein steifer Bock? Mhm. Ne, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Mhm. Dafür ist aber die ganze Zeit am Rumzwirbeln, dass das Pferd geradeaus galoppiert. Mhm. Und wenn ich halt eben vom Tor weg galoppiere und galoppiere mit dem Krupp herein an, habe ich halt auch nur eine 5. Mhm. Ich will halt mit einem leichten Schulter vor eher, aber mindestens gerade angaloppieren. Mhm. So, und das habe ich also auch immer Vor- und Nachteile. Mhm. Liegt dann daran, was dem Reiter gefällt. Grundsätzlich natürlich in Bezug auf Speed und Rinderarbeit sind Pferde im Vorteil, die leicht im Körper sind, leicht in ihrer Bewegung sind. Ich habe letztes Mal einen Film über Basketball gesehen und da gab es einen Spieler, der noch größer war, Dirk Nowitzki, und sagte, wie lange habt ihr gesucht, um einen zu finden, der noch langsamer als ich ist? Also klar, Größe, lange Beine und körperliches Volumen sorgt niemals für Antrittshöchstgeschwindigkeit.
Wendigkeit.
Genau, Wendigkeit geht bei Länge verloren. Mhm. Aber wenn ich bin halt ein Reiter, der jetzt eben auch nicht als Elfe geboren ist und oder vielleicht mal geboren wurde, aber heute nicht mehr wie einer aussieht. Deswegen brauche ich halt auch einfach mehr Pferd, damit das zu mir passt. Erstmal wäre das nicht pferdegerecht, einen 1,55 Meter großen Iberer zu reiten. Ich brauche also Pferd, was mich tragen kann. Und ich sag mal, was mich tragen und ertragen kann. Mhm. Und jemand anderes hat halt andere Vorteile. Aber ich habe also jetzt mal für mich bewiesen, dass ich mit meinem 1,62 Meter Warmblüter immer ganz vorne wegreiten konnte. Mhm. Es gibt außergewöhnliche Pferde, die natürlich besonders geschickt sind, auch in einer Disziplin. Aber auch mit meinem großen Warmblüter war ich nicht ganz hinten dran. Also durch Training kann ich durch fehlerfreies Reiten mich auch weit nach vorne arbeiten.
Aber einfacher ist wahrscheinlich ein wendiges Pferd anstatt so ein Gangwunder, oder?
Natürlich.
Von der Konstantheit. Den anderen drei, dann ist vielleicht der Dressur schwach, aber die anderen drei Disziplinen stärker, ne? Also kann man so sagen.
Genau. Also das ist immer Sachverhalt. Und also was der Reiter gerne reiten möchte, auf welche Disziplin ich geschickt bin. Was man allerdings immer gut gebrauchen kann, sind eher träge Pferde. Also ein triebiges Pferd lässt sich immer beschleunigen, aber leicht bremsen. Und ein übereifriges Pferd zu bremsen, dauert immer viel länger, als den Triebigen zu beschleunigen. Deswegen, also das perfekte Working-Pferd ist eher etwas triebig als überhitzig.
Genau, das ist die Kunst mit An- und Ausknipsen, sag ich mal. Die genau. Vollgas gehen lassen, danach stehen die wie ein Stein. Ne? Also entweder die zappeln danach oder die gehen kein Vollgas.
Genau,
ne?
Genau.
Und auf dem Turnier sind die immer doppelt so wach, sag ich, gerade mit so Stimmung. Da kannst du lieber einen haben, der ist dann genau auf Temperatur, wenn er auf dem Turnier ist. Ne?
Genau.
Sind im Training nicht die Pferde, die so viel Spaß machen, aber sind konstanter auf Turnieren. Ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Und was, die müssen ja auch sehr mutig sein, oder? Also die müssen ja mental sehr stabil sein eigentlich. Das schafft ja kein Pferd, was introvertiert oder schissig ist, oder?
Ja. Also das, ich habe natürlich nicht so viel Erfahrung mit unterschiedlichen Pferden. Man sieht es ja nicht, man kann natürlich schon auch dem Pferd einfach Sicherheit geben, aber jetzt zum Beispiel der PAE, den wir jetzt hier haben, super nettes Liebespferd, also will es immer richtig machen und so weiter. So, und wenn du da jetzt auch mal einfach ein bisschen mit Geschwindigkeit einwirkst, dann verwirrt ihn das und das macht ihn dann ganz narrisch. Also da gibt es schon Charaktere, die wirklich nicht diese Turnierstabilität haben. Mhm. Ich selber habe jetzt lieber einen, der, sagen wir mal, auch mal ordentlich dagegen ist, mit dem man sich mal anlegen kann und sagen kann, nee, aber hier, Butter bei der Fische und dafür kann ich den aber auch anpacken. Mhm. Jemand anders wird sagen, mein Gott, ist das ein Büffel. Mhm. Ne? Da habe ich ja gar keine Lust zu. Aber klar, ein hypersensibles Pferd, was jetzt, also ist ja auch die Frage, wie reagiert ein Pferd? Also meine hat auch immer krass auf Applaus reagiert. Mhm. Dem sind dann auch die Sicherungen durchgegangen, aber wie reagiert er dann? Also wird er dann einfach stark und ich kann das dann, sagen wir mal, wieder in Bahnen lenken? Oder wird der, ich sag mal, Psycho und fängt dann auf der Stelle zu zappeln und im Gebiss zu klappern? Dann ist es einfach nicht turniertauglich.
Genau, das sagt einem ja auch jedes Pferd. Ja. Ne? Und da ist ja auch die Frage, wie ist das Vertrauensverhältnis? Ne? Ja. Also dein Pferd hast du steigen Probe und Bocken Probe geritten, würdest du dir nicht vertrauen, hättest du den nie dahin bekommen. Ne?
Das haben wir einfach dann zusammen natürlich auch gemanagt.
Ja, deswegen sage ich auch allen, wenn ich durch den Busch komme, brauche ich nicht am Turnier. Egal in welcher Disziplin, wenn du durch einen blöden Baum vorbeikommst, brauchst du nicht am Turnier meinen, dass da ein Richter vorbeikommt. Genau. Ja, oder am Richter, da sind ja viel unnatürlichere Situationen. Ja. Ne? Deswegen ist ja Geländetraining super. Ne? Auch hier, du kannst hier hoch runter galoppieren. Ne?
Traum von jetzt durch jede Pfütze.
Ja, genau.
Von einer in die nächste.
Weil da musst du durch jede Pfütze hier. Da musst du, der zögert immer beim ersten Mal, also pariert dann durch und dann geht er durch.
Er darf ja mit 5 noch gucken, aber mit 8 muss der halt einfach auch einer Wechsel durch die Pfütze gehen.
Ja, genau.
Oder nie mit 8, aber mit 12.
Genau, und auch da sieht man, ne? der macht mir total Spaß, der vertraut mir, den kannst du motivieren. Der ist noch ein bisschen vorsichtig, aber der wird ja auch erst 5. Ne?
Genau. Also, Working ist halt unglaublich aufwendig. Es ist Grand Prix Sport. Es bedeutet, also sagen wir, gehe jetzt von aus, ich reite einen 4-Jährigen an, dann würde ich sagen, kann man in 4 Jahren Masterclass reiten, 4, 5 Jahren, 8, 9-jährig und dann brauche ich nochmal 2 Jahre, um international vernünftig mithalten zu können. Also eigentlich rede ich von 8 Jahren Ausbildung.
Das heißt, als Profi brauchst du eigentlich 3, 4 Pferde im System, weil die Hälfte der Pferde ist körperlich oder auch mental. Und stellt sich raus auf dem Turnier, der schläft schlecht, der fühlt sich nicht wohl in anderen Boxen. Super, das sind ja so viele
oder
Sachen.
Oder der ist bis M super gelaufen und auf einmal will der keine, geht es mit den Serienwechseln nicht so weiter. Oder mit den Pyretten klappt das nicht so richtig.
Genau.
Dann hast du da 5 Jahre, 6 Jahre Arbeit reingesteckt und dann wird's doch nichts.
Das ist immer ein langer Weg. Ne? Das ist als Profisportler, brauchst du da eigentlich ein paar Pferde in der Pipeline, um auch zu sagen, hier, das Pferd ist nicht geeignet dafür.
Genau.
Ne? Soll das über Freizeitpferd werden oder genau, ne? Oder auf EA-Niveau. Und das ist ja auch der Job des Trainers, das einzuschätzen.
Ja.
Ne? Und dem Pferd Chance zu geben und dass das mal Rückschläge gibt und mal ein Turnier besser und schlechter. Mich freut es immer, wenn es besser wird.
Klar.
Ne? Und dann sieht man, wo die Reise hingeht. Aber man muss den Weg gehen. Ne?
Aber es ist wirklich, gerade in dem Sport, extrem aufwendig.
Ja, weil es so vielseitig ist.
Ja.
Ja. Und man muss bei euch einen Rinderschein machen. Ne?
Genau, also es gibt diesen Rinderschein, der nachweist, dass du eben eine Gewöhnung mit dem Rind hast.
Mhm.
Auch nochmal, da überschätzen sich manche Reiter und auch manche Reiter-Pferde-Kombinationen.
Mhm.
Das heißt, den Rinderschein gibt es einmal fürs Pferd und einmal für den Reiter.
Mhm.
Jedes Pferd muss also unter einem Traineraufsicht bewiesen haben, dass es sich ruhig in einer Herde lenken lässt, bevor es auf dem Turnier an die Rinderarbeit darf.
Was ja auch richtig ist als Prävention zu unschönen
Bildern. Das geht halt einfach, genau. Prävention, einfach Unsicherheitsfaktor, weil dann galoppiert einer, weil er es noch nie gemacht hat, auf dem Turnier einfach in die Herde rein, die drehen sich einmal rum und der liegt dann einfach im Dreck. Cool. Und das muss nicht sein.
Ne, ist auch richtig so. Also wenn man das noch nie geübt hat, muss man es nicht
machen. Ansonsten ist die Working sehr frei. Du kannst von heute auf morgen einfach in der höchsten Klasse starten, wenn du dir das zutraust. Wenn das dann natürlich nichts wird, dann wird der Richter zu sagen, das war nichts, mal lieber eine Klasse tiefer. Aber grundsätzlich ist der Sport noch sehr jung und klein, hat noch wenig Regularien, aber diese Regularien, finde ich, macht Sinn.
Aber ist ja auch für jeden was, weil E und A können viele Freizeitreiter,
genau.
Weil das kann man ja in gewissem Maße, wie bei uns den Trail, jedem Pferd beibringen.
Mit Sicherheit bis zu A, wenn nicht sogar L, auch mit Kaltblütern, Warmblütern, Gangpferden, wenn sie denn auch 3 Gänge, sagen wir mal, taktrein laufen. Mhm. Wenn jetzt einer nur noch töltet, dann komme ich da nicht weiter. Aber ansonsten ist es ein Sport, der allen Pferderassen und allen Reitern gegenüber offen ist.
Ja, ja. Und es werden ja auch viel Kurse angeboten, ne? Wieder auch das, dass man einen Tag vorher kommen kann, die Strecke mal reiten kann, was ich auch den ganzen Privatleuten empfehlen würde.
Ja, genau. Die gibt ja sogar teilweise auf dem Leverkusen, auf dem Hof, gibt es zum Beispiel den Kurs vor dem Turnier, dann kann man tatsächlich auch schon da trainieren. Ja. Natürlich kann das nicht in der deutschen Meisterschaft sein, dass erstmal trainiert wird und dann geritten, aber gerade in den Kleinklassen geht es doch darum, erfolgreich zu sein mit dem Pferd. Also nicht gewinnen, sondern den Erfolg zu haben, da durchzukommen, einen Trail zu schaffen, das Pferd aufzuladen, irgendwo hinzufahren, 2 Tage da zu bleiben vielleicht und dann mit dem Pferd was zu erleben und stolz zu sein, dass man diese Prüfung geschafft hat. Also Prüfung als geprüft zu sein in diesen Sache.
Genau, dass man sich entwickelt und zusammen was lernt.
Das macht einfach Freude.
Ja, genau. Und also man sieht es ja im Klassischen viel, dass viele Leute aufs Turnier fahren, ausladen und losreiten.
Ja.
Also so eine Nacht irgendwo schlafen, dem Pferd alles zu zeigen, das gibt einem unheimlich Sicherheit. Ne? Genau. Also absolut zu empfehlen.
Und auch schön, mit anderen zusammenzusitzen, zu quatschen, eine schöne Gemeinsamkeit auch zu haben.
Ein schönes Wochenende mit dem Pferd zu haben.
Genau.
Ja, sehr schön. Also Breitensport im positiven Sinne. Ne?
Ja.
Und auch da sage ich immer, ihr dürft alle anfangen. Man muss sich auch mal trauen. Man muss natürlich mal ein paar Hindernisse geritten sein, ein paar Kurse belegt haben.
Aber man darf aber auch einfach mal hinfahren.
Genau, irgendwann
einfach mal
muss man sich einfach mal trauen. Und diesen Spruch, ich traue mich nicht vor dir zu reiten, wie du vorhin im ersten Teil gesagt hattest, das ist ja totaler Quatsch. Weil gerade wir Profis, oder auch du siehst ja viel als Sattel an Proben, gerade wir haben doch Verständnis, wie weit dieser Weg ist.
Genau.
Also ein Profi, der dich auslacht, wäre für mich nie ein Profi. Gerade wir wissen doch, wie schwer das alles ist.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Also ich habe jetzt schon einiges gelernt. Ich werde noch ein paar Mal auf dich zukommen. Und jetzt kommen wir zu den großen Abschlussfragen. Punkt 1. Wie würdest du denn leben, wenn du ein Pferd wärst?
Wenn ich ein Pferd wäre, wie ich dann leben wollen würde? Wahrscheinlich eher, die Frage ist natürlich so, vielleicht eher wie in der Mongolei. Da muss man aber Angst haben natürlich auch vor realen Gegnern, die einen vielleicht fressen wollen. Aber für mich ist immer noch bei aller Working-Begeisterung, wenn ich in Vielseitigkeit-Strecke geritten bin, dieser flotte Galopp und über Hindernisse dann einfach das zu überwinden, dieses Freiheitsgefühl, volle Kanne vorwärts und egal was einem im Weg kommt, überwinden, das ist, glaube ich, also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wie ich als Pferd wäre, würde ich so über die Weide galoppieren wollen und das irgendwo drüber springen. Also und das in relativ freien Wildbahn. Wir sind jetzt hier in Spanien. Wenn man hier vor die Tür reitet, sieht man die Wildpferdeherden, die hier einfach durch den Wald galoppieren. Ich glaube, die haben echt Spaß am Leben.
Ja, sehr schön. Super. Dann, was würde der große Gernot dem kleinen Gernot sagen, was er geworden ist?
Ach, was ist er geworden? Ich würde eher sagen, dass er glücklich geblieben ist. Und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe und was ich hoffe, was ich erhalten kann. Was mir von eigentlich Kindheit bis heute in der Kindheit vergönnt war, was auch nicht jedem vergönnt ist. Und mir durch die Schule, Ausbildung und Beruf bis heute ermöglicht bliebe, dass ich tatsächlich so glücklich geblieben, wie ich immer war. Und dass sich das auch nicht ändert.
Ja, das ist natürlich sehr schön. Und die ganz große Abschlussfrage, was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship ist neben dem, sage ich mal, sportlicheren Begriff oder dem Ausbildungsbegriff einfach Pferdemensch. Pferdewissen, so dieses Gefühl, gar nicht, auch was mir unglaublich schön immer wieder findet, wenn man Menschen sieht, die gar keine Ausbildung durchlaufen haben, jetzt im FN-Sinn, im Western-Sinn oder im Horsemanship-Sinn, sondern wenn du jemanden vielleicht auch siehst, der gar nicht so viel die Pferdeerfahrung hat und du siehst, mit derjenige, siehst du, kann mit dem Tier gut umgehen.
Mhm.
Dem gelingen einfach gewisse Sachen aus der Selbstverständlichkeit aus mit dem Umgang mit dem Pferd. Also ein Gefühl zu haben, wie ich mit dem Pferd agiere oder wie ich mit dem Hund agiere, einfach wie ein Zusammenleben. Also ich habe oft das Gefühl eher, dass Menschen heute von ihren Tieren fast terrorisiert werden. Also die Hunde beißen ihre Besitzer, die Pferde treten ihre Besitzer. So, das kann ja kein Hobby, das kann ja keine Freude sein.
Mhm.
Also das heißt, wenn das wirklich funktioniert, dieses Zusammenleben,
mhm.
wo das Pferd dem Reiter vielleicht von Nutzen ist,
mhm.
aber der Reiter das Pferd wertschätzt,
mhm.
das finde ich ist das diese Horsemanship.
Ja, sehr schön. Gut, das war's. Vielen Dank.
Danke dir.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Pod Talk.